Kapitel 11 Die dunkle Seite der Macht. Die dunkle Seite der Macht kennen wir alle, ausnahmslos. Wir leben in einem dualen System, in dem es nur ein Ja oder ein Nein gibt. Null oder Eins, gut oder böse. Die Medaille hat zwei Seiten. Zu welcher neigen wir? Welcher geben wir unsere Energie? Hass versus Liebe. Neid und Missgunst versus Wohlwollen, Angst versus Mut, Trübsal versus Freude, Misstrauen versus Vertrauen. Wir haben es in der Hand, auf welche Seite wir uns begeben, denn das Leben stellt uns täglich vor diese Herausforderung. Alles, was wir erleben, will eingeordnet werden. Dies geschieht in der Regel automatisch. Entscheidungen entstehen in Sekundenbruchteilen. Sie sind abhängig von unserem Charakter, unseren Veranlagungen, unseren bisherigen Erlebnissen und, ja, auch unseren Blockaden, dem, was wir verschüttet haben, weil ein Anschauen und Bearbeiten zu schmerzhaft sein würde. Aber nichts ist weg, was wir vergraben. Es ist alles noch da und wenn die Gelegenheit sich bietet, dann kommt es hervor und mischt mit bei unseren Entscheidungen. Wir haben die Möglichkeit, in unterschiedlicher Weise auf ein Geschehen zu reagieren. Werden wir zum Beispiel Zeuge eines Verkehrsunfalls, dann können wir einfach vorbeifahren. Wir können stehen bleiben, neugierig beobachten und Videos dazu ins Internet hochladen. Wir können vor Angst und Schreck wie gelähmt sein, oder aber wir steigen aus unserem Fahrzeug aus, rufen die Polizei und den Krankenwagen und leisten so gut wir können erste Hilfe, bis diese eingetroffen sind. Bestenfalls verscheuchen wir auch noch die Gaffer und die, welche den Rettungseinsatz behindern. Zu welcher Gruppe gehören wir? Wo ordnen wir uns ein und warum sind wir so, wie wir sind? Unsere Entscheidungen haben viel mit unserer Vergangenheit zu tun. Unser Leben reicht, wie bereits erwähnt, über dieses Leben hinaus in viele andere, die die meisten Menschen bereits gelebt haben. In unseren Sitzungen, bei denen wir die Blockaden bearbeiten, erleben wir immer wieder diese Rückführungen, wenn das Ziel darin besteht, den Anfang eines Problems zu finden, die Wurzel, die man dann ausreißen kann. Diese Redewendung ist schon uralt und in mehreren europäischen Sprachen zu finden, zum Beispiel auf Englisch, Holländisch und Russisch. Die Menschen, die früher noch viel näher an ihrem wahren Selbst waren, wussten das offenbar rein intuitiv. Es nutzt nichts, wenn man es zudeckt, man muss es anpacken und dann entsorgen. Was wir nicht komplett herausreißen, das wächst nach. Manchmal kann man ein Problem lösen, das erst in diesem Leben seinen Anfang genommen hat, aber wir suchen ja, wie bereits erwähnt, nach der Wurzel und die finden wir oft nur, wenn wir noch tiefer eintauchen. Darum geh so tief wie nur möglich. Du merkst selbst, wenn du angekommen bist, denn irgendwann geht es nicht mehr weiter. Dort tauchst du dann ein und überlässt dich dem, was du wahrnimmst. Das können Farben sein, Emotionen, Gedanken oder auch ganze Filme, die jetzt vor deinem geistigen Auge abspulen. Du lässt nun kommen, was kommen möchte. Du schaust, fühlst, aber lässt dich nicht überwältigen. Du erlebst es nicht noch einmal, das ist nicht nötig. Stelle die Fragen, die dir auf dem Herzen liegen. Die Antworten kommen am ehesten als eigener Gedanke. Es kann auch sein, dass dir plötzlich ein Licht aufgeht. Verzeih, vergib dir und den anderen, die du wahrnimmst. Ist da jemand, den du kennst? Erinnert dich jemand an eine Person aus deinem Leben? Wichtige Menschen trifft man immer wieder. Vor allen Dingen solche, mit denen man noch ein Problem zu lösen hat. Ich erinnere hier noch einmal, dass es unerlässlich ist, dass der Therapeut, falls du einen hast, durch eine Selbst- oder Eigentherapie gegangen ist. Die dauert lange und bis er die nicht beendet hat, sollte er nicht mit Menschen energetisch arbeiten. Denn solange er selbst seine eigenen Geschichten nicht bearbeitet hat, neigt er zur Projektion und sieht die Probleme des anderen durch seine ganz eigene individuelle Brille, anstatt sie so zu sehen, wie sie wirklich sind. Siehe hierzu das Kapitel »Gesetz der Resonanz am Beispiel der Gedanken, Gefühle und Vorstellungen« in welchem ein entsprechendes Beispiel vorgestellt wurde, bei dem etliche Klienten einer Therapeutin sich als angebliche Massenmörder in einem früheren Leben erlebten. Es war das Bild der Therapeutin, welches sie unbewusst auf ihre Klienten projizierte, da sie das Problem in sich selbst noch nicht bearbeitet hatte. Diese Frau bietet heute sogar Heiler-Ausbildungen an, und hier sieht man klar, da wo Heiler dran steht, muss er nicht zwingend drin sein. Dieser Begriff wird heute leider fast vergewaltigt und viele fühlen sich berufen, während nur wenige es wirklich sind. Zumindest in dem Sinne, wie es hier verstanden werden möchte. Denn in Wahrheit sollten wir alle Heiler sein. Menschen, die ihre Umgebung bereichern, die Mut spenden, wo Verzweiflung herrscht, die Trost spenden und für den anderen da sind, das sind die wahren Helden des Alltags. Sie zeigen mit ihrem Beispiel, wie es sein könnte. Wir sind eine Gemeinschaft, ein Kollektiv, und wir müssen lernen, uns gegenseitig zu tragen. Wenn wir erkennen, dass wir auch verwandt sind mit jenen, die wir für abgrundtief böse halten und ihnen nichts Böses mehr zurückwünschen für das, was sie tun oder getan haben, dann ist der Moment gekommen, den sich heute schon so viele herbeisehen. Der Aufstieg in eine Bewusstseinsebene, in der Harmonie und Frieden die vorherrschenden Zustände sind. Wir tragen so viel Unbearbeitetes aus diesem und früheren Leben mit uns herum, dass man oft gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Diese uralten, nicht bearbeiteten Erlebnisse begleiten uns, ohne dass es uns bewusst wäre. Sie führen uns in Situationen und Handlungen, die teilweise absurd sind. Und sie sind die Basis für Erkrankungen, die im Laufe des Lebens entstehen können. Ich erinnere mich hier an die Geschichte einer Frau, die während einer unserer Sitzungen in ein Leben geführt wurde, das ungefähr im 16. Jahrhundert stattgefunden haben muss. Sie sah sich auf einem Scheiterhaufen stehen, festgebunden. Das Feuer unter ihr brannte schon. Unweit von ihr stand der, der für ihre Verurteilung verantwortlich war, ein Priester. Sie sah im heutigen Leben, dass sie mit ihm energetisch über eine schwarze Schnur verbunden war. Kurz bevor sie bewusstlos wurde und im Feuer starb, verfluchte sie den Mann. Im jetzigen Leben wusste sie nicht mehr, was sie ihm wünschte, sie war sich aber sehr sicher, dass es nichts Gutes war. Während der Sitzung fühlte sie die Flammen, aber es tat nicht körperlich weh, sie konnte es nicht näher beschreiben. Sie erinnerte sich sehr deutlich an ihre Emotionen in diesem Moment des Sterbens. Sie erinnerte sich an die Wut, den Schmerz, den Hass. Manche Klienten wollen erzählen, was sie gerade erleben. Aber bei dieser Therapieform, wenn man einen guten Therapeuten erwischt, ist das nicht wirklich nötig. Der Therapeut muss einfach nur in der Lage sein, mitzusehen oder mitzufühlen, was der Klient gerade durchmacht, sonst kann er ihn nicht entsprechend begleiten. Der Therapeut muss das deshalb können, weil er während der Sitzung kurze Anweisungen geben wird. Die sind nur dann richtig, wenn er tatsächlich den Klienten in seinem Prozess begleiten kann, ohne dass der dabei unbedingt etwas sagen müsste. So sah sie also diese Frau, die sie eine Hexe nannte, von der sie wusste, dass sie das einmal selbst war, und sie sah auch diesen Mann, aber sie konnte damit nichts anfangen. Ich schaue bei solchen Geschichten immer mit, etwas, was schlecht zu erklären ist, und weiß deshalb, welche Fragen nun zu stellen sind. Nur Fragen. Jeder muss selbst die Antworten finden. Dieser Selbstfindungsprozess ist sehr wichtig. Das kann und sollte niemand abnehmen. In diesem Fall war mir klar, dass es sich bei dem Priester um eine Person handelte, die sie aus diesem Leben kannte. Also habe ich sie gefragt, ob sie den Priester in ihrem heutigen Leben schon getroffen habe. Es dauerte nicht lange und sie bejahte. Die Geschichte entwickelte sich insofern, dass dieser Mann ihr jetziger Freund war. Ein offenbar ziemlich unangenehmer Mensch, denn sie erzählte, sie wisse gar nicht, warum sie sich in ihn verliebt habe. Er wäre nicht nur Alkoholiker, würde von morgens bis abends fluchen, sondern habe auch noch eine Behinderung, bei der er Hilfe von außen benötige. Sie war eine seiner Helferinnen. Gut, das musste ich jetzt nicht wirklich wissen, aber manchmal entlädt sich in solchen Situationen etwas, was man schon lange für sich behalten hat. Es kommt zum Vorschein und möchte angeschaut werden. Mir war klar, dass wir die schwarze Schnur entfernen mussten. Nicht durchschneiden, sondern transformieren. Mit Durchschneiden hätte man nichts gewonnen. Das Problem wird dadurch nicht gelöst. Ich erklärte ihr, wie sie das nun ganz alleine machen konnte, indem sie unter anderem in einen Dialog mit diesem Mann eintrat. Dieser fand auf einer Ebene statt, bei der sie sich bewusst mit ihrem höheren Selbst verband, das ihr half, die Schnur zu transformieren. Ich habe meine Sitzungen nie auf eine Stunde begrenzt und einen gewissen Raum gelassen, denn mitten im Prozess kann man nicht aufhören und das nächste Mal weitermachen. Das ist Unsinn, denn man weiß ja gar nicht, ob man wieder in die gleiche Situation kommt. Halbfertige Leute, die woanders waren und dann zu mir kamen, hatte ich genug und wusste deshalb, dass eine nicht beendete Sitzung den Menschen in ein tiefes inneres Chaos stürzen konnte. So etwas darf man nicht provozieren. Am Ende war die Schnur golden. Und beim inneren Dialog mit diesem Mann, bei dem ich nur sehr wenig Hilfestellung geben musste, konnten sich beide verzeihen. Das ist sehr wichtig, dass es beide sind, damit beide das loslassen können. Kurze Zeit später hörte ich, dass sie sich von dem Mann trennen konnte, und es dauerte nicht lange, da kam die Nachricht von einer Hochzeit mit einem anderen. Zur Erinnerung. Bei dieser Methode, die in dieser Zeit zumindest die einzige zu sein scheint, die tatsächlich dauerhaft und eigenverantwortlich Blockaden entfernt, muss der Therapeut nicht die Geschichten wissen. Es wird nur sehr wenig gesprochen, da vor allen Dingen der Klient allein mit sich und seinem Problem arbeitet. Nach einer Anleitung kann es also sein, dass der Klient sagt, es ist jetzt weg. Manchmal ist es das. Manchmal sagt der Therapeut, geh noch mal schauen, ob du noch etwas findest. Denn der Therapeut sollte es sehen können. Ein Therapeut, der diese Ebene der Wahrnehmung nicht besitzt, kann hier nicht helfen. Und natürlich kann das jeder für sich selbst lernen und ganz ohne eine zweite Person an sich arbeiten. Wenn ich Therapeut schreibe, dann gilt das natürlich auch für eine Selbsttherapie, denn hier stellt man sich natürlich auch die Fragen, die man beantwortet haben möchte. An unserem Beispiel erkennen wir, dass etwas, was in einem Leben vor Hunderten von Jahren passiert ist, einen Einfluss hat auf unser heutiges Leben. In diesem Fall hat der Fluch der vermeintlichen Hexe dazu geführt, dass beide, einige Leben später, wieder zueinander geführt wurden und sich auf magische Art und Weise ineinander verliebten, obwohl beide sehr verschieden waren. Vielleicht war es Liebe auf den ersten Blick, vielleicht war es das Gefühl einer Anziehung, die sich beide nicht erklären konnten. Als der Bann gebrochen war, war diese Scheinliebe weg und beide konnten sich trennen, um mit einem anderen Partner ein neues Leben zu beginnen. Liebe ist nicht immer Liebe. Bei einem meiner Besuche in den USA passierte Folgendes, was das vielleicht näher erklärt. Da gab es einen Indianer auf Brautschau und er hatte ein Auge auf mich geworfen, zumal Grandmother unbedingt wollte, dass ich meine Zelte in den USA aufschlug und somit die Hoffnung da war, ich würde Deutschland verlassen. Grandmother brauchte jemanden, der gut organisieren kann und meinte, ich wäre dafür genau richtig. Sie war gerade dabei, ein großes Seminarzentrum aufzubauen. Ich war damals finanziell unabhängig und hätte somit rund um die Uhr zur Verfügung stehen können. Und in der Tat kann ich tatsächlich gut organisieren. Sie sah das in meinen Energien, denn das konnte sie ansonsten nicht wissen. Sie war darin hervorragend. Unsere gesamte Vergangenheit ist für Menschen ihrer Art sichtbar. Es macht mir tatsächlich Spaß, etwas aufzubauen. Sobald es funktioniert, suche ich mir wieder eine neue Aufgabe und überlasse das Alte anderen. Es interessiert mich da nicht mehr. Diese Herausforderung hätte ich deshalb sehr gern angenommen, zumindest gerne anfangs geholfen, aber aus privaten Gründen ging es leider nicht. Bei meinem letzten Besuch, danach war ich nie mehr dort, aber das wusste ich damals noch nicht, wurde ich reichlich beschenkt. Grandmother saß tuschelnd mit einem buddhistischen Abt am Tisch, der öfter zu Besuch kam, und schaute immer wieder zu mir herüber. Sie ist sehr offen anderen Religionen gegenüber. Ich war schon fertig mit Kofferpacken, musste mich eigentlich nur noch verabschieden und ins Auto steigen. Dann ging sie in ihre Privaträume und kam mit einigen Dingen heraus, die für mich und meinen Sohn bestimmt waren, der auch dabei war. Wir haben uns sehr darüber gefreut und über den in Handarbeit erstellten Maya-Kalender mit 280 Perlen am Rande, die den 280-tägigen Mondumlauf darstellten, sagte sie, mit dem kannst du durch Raum und Zeit fliegen. Er hängt bei mir an der Wand, genauso wie das Stammesamulett, das man normalerweise um den Hals trägt. Indianer hängen sich gerne etwas um, entweder über die Schulter oder sie binden es sich um die Taille und es ragt herunter bis zum Boden. Auch die langen Haare der Männer und die Fransen an der Kleidung haben eine Bedeutung und dienen nicht nur der Verschönerung. Sie möchten dadurch dem Boden näher sein, um besser die Energie von Mutter Erde zu empfangen. Einer der Jungs dort, derjenige, welcher offenbar ein Auge auf mich geworfen hatte, wollte mir eine Stola schenken. Goldfarben, aus einem weichen, fließenden Stoff und wunderschön. Ich hörte Grandmother noch rufen. Don't do it! Tu es nicht! Ich weiß nicht, ob sie mich meinte oder ihn. Sollte er es nicht geben oder sollte ich es nicht nehmen? Oder beides? Aber es war schon zu spät. Ich hatte es in der Hand. Und im selben Moment fand ich den Mann gar nicht mehr so übel. Ich habe sofort gemerkt, dass hier etwas nicht stimmte, habe das Teil dann recht schnell wieder aus der Hand gelegt, nicht ohne mich vorherartig zu bedanken und mir nichts anmerken zu lassen. Zu Hause, beim Auspacken, musste ich sie wieder anfassen und habe sie danach postwendend zu mir auf den Dachboden verfrachtet. Denn da war schon wieder dieses merkwürdige Gefühl, das absolut nicht von mir selbst zu stammen schien. Nun war ich mir sicher, dass er irgendetwas mit dem Teil gemacht hat. Ich fühlte mich auf eine unwirkliche Art zu ihm hingezogen und dieser Mann war nun absolut nicht mein Typ. Nein, definitiv nicht. So hübsch sie auch war, er hatte sie sogar selbst genäht, ich habe sie danach nicht mehr angefasst. Liebe kann man nicht erzwingen. Da dieses merkwürdige Gefühl vor allen Dingen auftrat, wenn ich die Stola anfasste, hätte er auf Dauer sowieso keine Chance gehabt. Grandmother hat damals die Energie gesehen, die an dieser Stola hing. Ich selbst hatte noch zu wenig Erfahrung mit solchen Energien. Alles ist belebt. Auch Dinge und Orte. Auch das Buch, in dem du gerade liest. Auch die Worte, die du gerade hörst. Wenn du genau darauf achtest, dann steckt die Energie in jedem einzelnen Wort. Jeder persönliche Brief, jeder Kommentar in einem der sozialen Netzwerke hält die Energie des Schreibers fest, die er genau in diesem Moment hatte. Wenn du so weit bist, dass du das lesen kannst, dann weißt du mehr über diesen Menschen, als er dir vielleicht sagen möchte. Du erkennst seine Motivation, du erkennst seine Manipulation und du erkennst auch, ob es die Wahrheit ist. Diese Energie geht niemals verloren. Viele Menschen spüren, wenn an einem Ort irgendetwas geschehen ist und auch ungefähr in welche Richtung es geht. Vielleicht überfällt sie ein unheimliches Gefühl oder ganz im Gegenteil, es fühlt sich sehr schön an, dort zu sein. Das, was dieser Mann mit der Stola gemacht hat, nennt er sicherlich weiße Magie und ich glaube nicht, dass er dabei ein schlechtes Gewissen hatte, aber es gibt keine weiße Magie, denn auch die ist so dunkel wie die Nacht. Magie in Verbindung mit einem Menschen bedeutet immer, dass sich hier jemand über den Willen eines Menschen hinwegsetzt und ihm den eigenen aufzwingt. Das sieht das Universum nicht gern. Das ist eine Handlung wider der Schöpfungsgesetze. Wir haben einen freien Willen auf dem Planeten Erde, der durch solche Handlungen gebeugt werden soll. Wenn jemand keine Lust mehr hat, mit seinem Partner zusammen zu sein, dann sollte man ihn nicht mit faulen Zaubertricks dazu zwingen zu bleiben. Es ist keine mehr, sondern eine Tatsache, dass man alles zurückbekommt. Das Schlechte genauso wie das Gute. In irgendeinem Leben. Wir leben ewig, wir haben viel Zeit und keine Eile. Aber wollen wir das? Wollen wir nicht lieber etwas gleich bearbeiten, wenn es sich uns zeigt, anstatt immer wieder in ähnliche Situationen geführt zu werden, weil wir unsere Lektion noch nicht gelernt haben? Grandmother hatte eine Art, unsichtbare Dinge zu sehen, wie ich sie bisher bei niemandem erlebt habe. Während ich völlig arglos war, kannte sie das wohl schon von dem Mann und hatte mit ihrem besonderen Blick sofort erkannt, dass diese Stola manipuliert wurde. Magie hat viele Gesichter. Wenn ich höre, dass jemand dreimal in 5 Jahren den Lotto-Jackpot geknackt hat, dann weiß ich, dass das kein Geschenk der guten Seite ist. Deren Geschenke befinden sich eher auf einer immateriellen Ebene. Es sind auch mehr die armen Menschen, die bei einer höheren Instanz Trost suchen, denn den Vermögenderen reicht oft schon ihr materieller Reichtum. Die Quelle unseres Seins schenkt Zuversicht, wenn alles verloren scheint. Sie schenkt den Glauben, dass alles gut wird, wenn andere keine Hoffnung mehr haben. Sie schenkt Frieden, selbst in einer kriegerischen Umgebung. Und sie schenkt unerschütterliches Vertrauen als Voraussetzung für ein Leben in Frieden und Harmonie, selbst wenn draußen der Bär tobt. Ihre bedingungslose Liebe bekommt man gratis dazu. Sie ist auch da, wenn es keinen Menschen gibt, mit dem man zusammen sein kann. Ja, sie macht unabhängig von anderen. Aber es gibt auch hier nichts ohne eine Gegenleistung. Zuerst ist da der Wille, etwas zu verändern. Dann geht es an die Tat. Und dann merkt man allmählich immer mehr, dass man nicht alleine ist. Wahre Liebe ist bedingungslos. Sie liebt auch, wenn sie nicht besitzen kann, und lässt los. Sie ist daran interessiert, dass es dem Menschen, den sie liebt, gut geht. Egal mit wem, sie ist nicht eifersüchtig, sie fordert nicht. Alles andere verdient diesen Namen nicht, sondern eher diesen hier: Besitzdenken. Magie fordert, schlimmer noch, Magie zwingt. Als junger Mensch bin ich einer alten Frau begegnet, die selbst sehr erschrocken darüber war, dass es in Erfüllung ging, wenn sie jemanden verfluchte. So richtig tief von innen heraus. Sie konnte sehr wütend werden und konnte hassen. Jedes Mal, wenn sie Menschen den Tod wünschte, seien die kurz danach gestorben. Das kann natürlich Zufall sein, aber dann bekam sie Streit mit ihrem Bruder, der im gleichen Haus wie sie lebte, und am nächsten Tag fand sie ihn leblos auf dem Boden liegen. Sie war völlig außer sich, denn während des Streites hatte sie auch ihrem Bruder den Tod gewünscht. Von da an war sie davon überzeugt, dass sie ihren Bruder umgebracht hat. Ich habe sie danach nicht mehr lachen sehen. Auf einer energetischen Ebene sehen wir Amulette und Ringe an einem Menschen, der einen dämonischen Pakt eingegangen ist. Man kann das auflösen. Es ist gar nicht so schwer und vor allen Dingen muss man darüber keine dicken Bücher schreiben. Das geht in wenigen Minuten. Es gibt das Gleiche übrigens auch für Menschen, die auf ihrem Weg weitergekommen sind, nur dass ihre Geschenke von einer anderen Seite kommen. Wenn man intensiv an sich arbeitet, dann zeigen sich die negativen Energien nach und nach. Sie kommen gewissermaßen an die Oberfläche, heraus aus unserem Unterbewusstsein, damit wir sie bearbeiten können. Auch das ist ein Geschenk. Denn nur das, was wir sehen, können wir auch loslassen. Wir haben das in Sedona, Arizona erlebt, bei einer Teilnehmerin aus Deutschland, die plötzlich vor der Klasse zusammenbrach und meinte, keiner würde sie mögen, weil sie Deutsche sei. Aber genau das Gegenteil war der Fall. Sie war eine sehr liebenswerte Person, eine Ärztin, wie fast die Hälfte der Klasse Ärzte waren, sowie die andere Hälfte Psychologen oder bereits aus therapeutischen Berufen kommend. Nur sehr wenige waren völlig fremd im Thema. Die einen wollten neue Heilweisen in ihr Programm integrieren, die anderen wollten einfach mehr über diese feinstoffliche Ebene erfahren, von der sie vielleicht schon immer fasziniert waren. Einige wenige waren unheilbar krank und wollten sich heilen. Natürlich war dieses Gefühl, aufgrund einer Nationalität nicht geliebt zu werden, eine Möglichkeit, das Problem gleich zu bearbeiten. An ihr konnte man wunderbar sehen, wie subtil doch dieses ständige Draufhauen auf die Deutschen wegen einer angeblichen Schuld, die sie haben würden, wirkt. Sie hatte bis dato gar nicht gewusst, dass sie das mit sich herumschleppte, aber der erste längere Aufenthalt im Ausland hat dazu geführt, dass es herausbrach und zum Vorschein kam. Es war an der Zeit, es zu bearbeiten und ein Beispiel, an dem wir alle lernen konnten, wie es geht. Zunächst einmal musste herausgefunden werden, warum sie das glaubte. Der Grund war relativ schnell gefunden. Sie war eine Reiki-Meisterin. Das war der Angelpunkt. Denn jetzt erzählte man uns, dass der Reiki-Strahl verseucht sei, der eine mehr, der andere weniger. Aber besonders der Deutsche sei betroffen. Wenn sie also mit Reiki arbeiten würde, dann wäre das eventuell sogar schädlich für ihre Patienten. Und selbstverständlich würde sie diese dämonische Energie mit sich herumschleppen. Ob sie sie loswerden möchte? Ja, natürlich wollte sie. Mit allem Drum und Dran hat es dann auch nicht mehr als 10 Minuten gedauert. Nun hat unser Lehrer, auch Arzt, ihr gezeigt, wie es geht. Und dieser eigentliche Vorgang, diese unerwünschte Energie loszulassen, war sogar noch kürzer, vielleicht nur 2 oder 3 Minuten lang. Man benötigt kein Ritual, keine Räucherstäbchen oder so und so viele Kerzen, kein sonstiges Brimborium, sondern lediglich den inneren Dialog mit der Energie, mit der du in diesem Fall durch die einverstandene Übertragung einen Vertrag geschlossen hast. Damit es ihr aber wirklich klar war, dass sie etwas tat, hat man ihr ein kleines Ritual gezeigt. Sie sollte sich zunächst bei ihrem Vertragspartner, also der negativen Energie, die als Dämon bezeichnet wurde, bedanken. Kein Schreibfehler. Ihm dann aber erklären, dass sie ihn jetzt nicht mehr benötigt und den Vertrag deshalb auflösen würde. Dann sollte sie sich 3-mal mit ausgebreiteten Armen um die eigene Achse drehen und dabei sagen oder denken, ich löse den Pakt mit dir auf, ich löse den Pakt mit dir auf, ich löse den Pakt mit dir auf. Das ist alles. So geht es mit allen derartigen Verträgen auf einer metaphysischen Ebene. Mit dieser Ebene kommunizieren und dann loslassen. Bei einer Infektion mit Krankheitserregern hilft es übrigens auch, mit ihnen zu sprechen und sie zu bitten, sich nicht mehr zu vermehren. Auch hier ist es wichtig, Verständnis für sie zu zeigen, denn sie wissen nicht, was sie uns antun. Sie wollen selbst nur leben und sich vermehren. Mehr ist nicht nötig. Auch sollte man bedenken, dass die Schöpfung nichts dem Zufall überlässt. Warum hat der eine das Problem, aber die vielen anderen in der Gruppe, die zum Teil auch Reiki-Meister waren, haben es nicht? Das lag wohl daran, dass sie in den USA damals offenbar einen reinen Strahl erwischt hatten. Über eine 10-Minuten-Sache muss man wirklich keine dicken Bücher schreiben, wenn es so einfach ist, richtig? Nach dieser Aktion mussten wir alle den Raum verlassen. Ich kann die Energie nicht beschreiben, die dort zu spüren war. Es war das Böse schlechthin. Die tiefe Dunkelheit war für jeden fühlbar und alle waren froh, nach draußen gehen zu können, während einige andere mit Räucherschalen durch den Raum liefen und jeden Winkel mit Salbeirauch füllten. Ein anderes Erlebnis mit Reiki hatte ich selbst. Da war diese Reiki-Meisterin auf einem Seminar, bei dem ich half und einsprang, als eine Person bei einer Partnerübung fehlte. Sie fasste mich an und sie saugte mich aus. Es war ein Gefühl, als hätte ich meine Aura, meinen Schutz verloren. Ich fühlte nur noch meinen physischen Körper, aber nicht mehr diese wunderschöne, unsichtbare Energie, diesen Schutz um mich herum. Etwas war weg. Die Übung war, die Energie des anderen zu fühlen. Was sie stattdessen gemacht hat, weiß ich bis heute nicht. Da war von einem Moment auf den anderen eine Leere, bei der ich so sehr erschrak, dass ich, ohne mich zu verabschieden, den Saal verließ und erst einmal wieder zu mir finden musste. Was war da geschehen? Es war mir klar, dass ihr Dämon ihr wohl etwas geschenkt hat, was sie sich schon lange wünschte, den Diamanten. Mit der Hilfe meiner Energie konnte sie zum ersten Mal den Diamanten sehen, der offenbar etwas mit ihrer Reiki-Einweihung zu tun hatte. Jedenfalls jubelte sie und war hin und weg. Er durfte dafür weiterhin bei ihr sein und seinen Schabernack mit ihr und ihren Klienten treiben. Es war ein Pakt, den beide vielleicht vor vielen Leben geschlossen hatten, vielleicht aber auch erst in diesem, als sie eventuell sagte, sie würde alles dafür geben, wenn sie dieses oder jenes können würde. Das genügt. Passt also auf, was ihr sagt oder denkt. Es bestimmt euer Leben mehr, als den meisten bewusst ist. Es gibt Foren mit Reiki-Geschädigten, da geht es nicht um Kleinigkeiten, sondern um Schizophrenie, Suizidgedanken, Depressionen und darum, dass diese Menschen sagen, dass ihr Leben nach der Behandlung nicht mehr lebenswert sei. In einem deutschen Esoterikforum steht tatsächlich der Satz: Durch die Reiki-Einweihung gebt ihr ein Einverständnis, dass der große Meister alles auf euch übertragen kann, was er will. Auch Dinge, von denen er gar nicht weiß, dass sie in ihm wirken. So werden sehr oft auch Besetzungen negativer Wesen bei Reiki-Weihen übertragen, denn das höhere Ich, welches normalerweise euer Energiesystem schützt, wird bei der Einweihung ausgehebelt. Sie wissen es also. Der Kommentar wurde von einem Reiki-Eingeweihten geschrieben, danke dafür, der anschließend von anderen nicht gerade nett behandelt wurde. Viele wollen es also nicht wissen. Diejenigen, die dann die besessene Reiki-Energie an ihre Klienten weitergeben, sind dementsprechend genauso Überträger wie diejenigen, die die Einweihung an ihnen vorgenommen haben. Es gibt auch dort, wie man sieht, sehr verantwortungsvolle Menschen, die helfen wollen, wenn sie merken, dass etwas nicht stimmt. An diese. Ihr könnt diese dämonische Energie sehr leicht loswerden, aber macht es draußen, in der Natur, denn die Energie, die wir danach wahrnehmen, steckte in einem riesigen großen Saal noch stundenlang, trotz energetischer Reinigung in jeder Ecke. Wir haben inzwischen gelernt, dass es besser ist, dass man sich seinen dunklen Seiten stellt. Man kann alles bearbeiten. Hinschauen, erkennen, verzeihen, loslassen. Auch bei der Fremdbesetzung, die mit der Reiki-Energie kommen kann, aber nicht muss, geht das. Allerdings muss man bereit sein, sie zu erkennen und dann vielleicht einmal ganz genau hinschauen, welche Rückmeldung man von den Klienten bekommt. Goethes Faust ist real. Es gibt auch heute noch Menschen, die sogar sehr bewusst ihre Seele dem Teufel verkaufen und die dafür materiellen Wohlstand und/oder Macht und Kontrolle über andere erhalten. Es gibt Magier, Illusionisten, die behaupten, sie tun es. Ihnen ist ihr Ruhm wichtiger als ihr Seelenheil. Wir sehen bei ihnen Tricks, die eigentlich unmöglich sind. Aber selbst die Menschen, die daneben stehen, denken nicht darüber nach, sondern lachen nur ungläubig. Offenbar ist die Menschheit tatsächlich schon so abgestumpft, dass sie über solche Dinge gar nicht mehr reflektiert, sondern als Trick kritiklos hinnimmt. Glauben Sie wirklich, dass aus einem kleinen Tablet, einem elektronischen Gerät tatsächlich Bier fließen kann? Und zwar so viel, dass eine ganze Kneipe danach keinen Durst mehr hat? Wie abgestumpft sind einige Menschen heute eigentlich, dass sie sich darüber keine Gedanken machen? Magie fängt mit einem Parkplatz an, den man sich freihalten möchte. Das ist heute ein Spiel unter den vielen Scheinspirituellen, die ihre scheinbare Macht testen und die nicht verstehen, auf was bzw. wen sie sich einlassen. Sie sind stolz darauf, dass sie sich vorstellen, dass sie ihr Auto direkt vorm Haus parken wollen und siehe da, es klappt. Was aber, wenn da bis gerade eben noch ein anderes Auto gestanden hat, dessen Besitzer auf einmal den Zwang verspürte, von dort wegzufahren? Er weiß nicht wieso, er hat nur so ein Gefühl, er sollte es tun. Ist das nicht ein Eingriff in den freien Willen des Menschen? Dürfen wir das? Ja, das ist es. Und nein, das sollten wir nicht tun. Denn das ist der kleine Finger, den wir der dunklen Seite der Macht reichen. So fängt es an. Vermutlich werden weitere dieser Spielereien hinzukommen, weil man ja seinen Willen unbedingt ausprobieren möchte, weil man wissen möchte, inwieweit man einen anderen beeinflussen kann. Und schon hat man sich von der lichtvollen Seite auf die dunkle begeben. Das geht sehr schnell, wenn man nicht aufpasst. Der Schatten wächst, denn von nun an versucht er dich immer wieder. Schließlich hat er seinen Fuß schon in der Tür. Die Kommunikation mit dir klappt gut und er sagt dir vor allen Dingen immer wieder eins. Ist doch nicht schlimm, das darfst du. Eine weitere Unart ist, zu glauben, dass man als Mitschöpfer seiner Realität jetzt nicht mehr bitten müsse, sondern befehlen sollte. Ich glaube kaum, dass die Schöpfung je so gebrüllt hat, als sie die Welt erschuf, wie so manche Menschen, die ich »I command« habe rufen hören. Oder auf Deutsch, ich befehle. Eine von denen, die sich in den USA mit einer eigenen spirituellen Schule selbstständig gemacht hatte, schrie es jedes Mal, wenn sie was wollte. Sie hatte kein Glück damit, denn sie wurde erwischt, als sie die Spendengelder für ein Unternehmen in die eigene Tasche wirtschaftete. Sie landete vor Gericht und verlor ihre Unterstützer. Sie hat das getan, obwohl sie damals bereits hohe Initiationen hatte, denn das bedeutet nicht, dass man perfekt ist. Man ist nicht fehllos. Krishnamurti zum Beispiel, der im hohen Alter auch sehr weit gekommen ist, soll 25 Jahre lang eine Affäre mit der Frau eines Freundes gehabt haben. Man schwebt mit hohen Einweihungen nicht auf einer rosaroten Wolke, sondern man hat Aufgaben zu erledigen, die der Macht der Initiation entsprechen. Es ist logisch, dass das Gebet eines hohen Eingeweihten mehr Gewicht hat als das von vielen, die es oft nur so vor sich hin plappern. Kein Arbeitskollege wird dich erkennen, denn du wirst sein, wie du immer bist. Die Anbindung an höhere Energien macht dich bewusster. Du kannst klarer unterscheiden, du bist empathisch und vielleicht auch prophetisch. Aber das sind Dinge, die man dir nicht ansieht und über die du nicht sprichst. Niemand spricht über die Einweihungen, die er erreicht hat. Niemand, der sie wirklich hat. Wenn du spürst, dass dein höheres Selbst und du bei der höchstmöglichen Einweihung eins geworden sind, dann wirst du das nicht hinausposaunen. Dein höheres Selbst ist von da an in einer Art mit dir verbunden, die du nie für möglich gehalten hast. Es ist nun ganz in deinem Körper, zum ersten Mal Fleisch geworden und eine Art Symbiose mit dir eingegangen. Du und dein höheres Selbst, ihr seid nun eins. Dies passiert bei der siebten Initiation, bei der du auch entscheidest, ob du bleibst oder gehen möchtest. Diejenigen, die bleiben, werden dann oft Lehrer für die Menschheit. Gerade in sehr schwierigen Zeiten wird es immer wieder sehr viele von ihnen geben, die zu euch kommen, um euch zu helfen. Es sind selten die, die ihr kennt, denn sie arbeiten im Verborgenen. Egal, ob man ihnen zu Lebzeiten zuhört oder nicht. Wichtig ist, dass es gesagt oder geschrieben wurde. Ihr entscheidet, ob ihr es annehmt oder nicht. Wir werden immer Menschen bleiben, solange wir Gast auf dieser wunderschönen Erde sind. Menschen mit sehr hohen Initiationen haben mit ganz anderen Schatten zu kämpfen als ein Mensch, der keine hat. Sie werden auch von ihren Mitmenschen angegriffen, die ihr Anderssein spüren und vielleicht davor Angst haben. Der Schatten zuckt zurück, wenn er sie sieht, und manchmal fällt er über sie her, denn er hat Angst vor ihrem Licht. Wer nicht das Gute in einem guten Menschen sieht, der hat es wahrscheinlich bei sich selbst noch nicht gefunden. Vor diesen Angriffen muss man keine Angst haben. Ihr werdet auch fast täglich angegriffen, aber in einer milderen Form. Die Schöpfung lässt nur den Gegner zu, den wir auch besiegen können. Oh, Devi war gut. Ich nenne sie jetzt einfach so, es ist nicht ihr richtiger Name und ist es wahrscheinlich immer noch. Ich hatte bei ihr viele Aha-Erlebnisse und bin ihr sehr dankbar für vieles. Aber gleichzeitig habe ich auch etliches nicht mitgemacht und mich zum Beispiel verschlossen, wenn sie die Meister anrief oder die Engel und denen befahl, was immer sie wollte. Vor allen Dingen, wenn sie Namen nannte, irritierte mich das. Erzengel X, Meister Y, nicht mit mir. Ich kannte die nicht wirklich, wusste nicht, welche Energien tatsächlich dahinterstehen und war innerlich nicht damit einverstanden. In mir hat etwas blockiert und ich habe darauf gehört. Das solltet ihr auch tun. Macht nicht alles mit, nur weil andere es vormachen. Hört auf eure innere Stimme. Ihr Hochmut hat sie dann eines Tages wohl sehr tief fallen lassen, denn sie glaubte, sie sei fertig. Nichts würde mehr gehen, kein Mensch sei weiter als sie. Sie war gefangen in dieser Illusion. Inzwischen scheint sie aber wieder auf die Beine gekommen zu sein. Sie hat sich einen wohlklingenden neuen Namen von einer mir unbekannten indisch klingenden Gottheit zugelegt und neue Anhänger um sich versammelt. Interessanterweise hat sie nicht erkannt, welch finstere Energie in einem Guru steckte, den wir 1996 mit ihr und ungefähr 20 Amerikanern zusammen besuchten und dessen kriminelle Machenschaften bereits kurze Zeit später ans Licht kamen. Manchmal muss man tiefer schauen. Menschen, die geliebt werden, haben oft eine Art Schleier von Liebe um sich herum, aber es ist nicht ihre eigene Liebe. es ist die Liebe von anderen. Und der, von dem ich spreche, hatte weltweit etliche Millionen Anhänger, die ihn verehrten. Und er hatte diesen merkwürdigen, widersprüchlichen Schleier um die Augen, die zu all dem nicht passten. Sie hätte da wirklich tiefer schauen müssen. Dort hätte sie mehr gesehen. Sie wollte offenbar nicht und flog sogar noch ein zweites Mal zu seinem Ashram. Ich habe nichts gegen Engel, ganz im Gegenteil. Aber ich nenne sie nicht so und gebe ihnen keinen Namen. Wieso sollte ich etwas übernehmen, was andere für mich eventuell erfanden? Für mich gibt es Lichtwesen mit einem hohen Bewusstsein, näher an der Quelle. Aber ich vertraue trotzdem lieber meinem eigenen höheren Selbst. Jedes höhere Selbst hat diese Verbindung zur göttlichen Quelle und es liegt an dir, von welcher Station deines Weges du sie abholen kannst. Es liegt an dir, wie weit du ihr entgegengekommen bist. Das zeigt dir die Leiter der Initiation. Wo stehst du? Mit meinem eigenen höheren Selbst bin ich auf der sicheren Seite. Das fühle ich und kann mit ihm kommunizieren. Es ist eine Kommunikation, die kaum noch eine Sprache benötigt. Ich selbst empfange die Antworten in Form von Wissen und manchmal auch von Fühlen. In Krisensituationen empfinde ich es als ein blitzschnelles Handeln, das sich im Nachhinein als richtig herausstellt. Gerade neulich hatte ich ein solches Erlebnis. Mein Auto ging unterwegs während der Fahrt plötzlich aus. Ein Problem mit der Elektronik. Es war Nacht, es regnete stark. Ich fuhr den Berg herunter, aber die Bremsen waren blockiert. Das Licht war aus, der Scheibenwischer ging nicht mehr, der Bordcomputer war schwarz. Selbst die Warnblinkleuchte hätte ich nicht anmachen können. Es war zappenduster. Es waren 1,3 Kilometer. Ich habe die Strecke später abgemessen. Während dieser Zeit habe ich mich innerlich einerseits mit Bedauern von meinen Kindern verabschiedet, mich meinem Schicksal ergeben, gebetet, dass ich das überstehe und gleichzeitig überlegt, was ich tun kann, um aus dieser Situation heil herauszukommen, ohne mich und jemand anderen zu gefährden. Das lief parallel. Ich würde an einer Apotheke vorbeifahren, die einen Parkplatz hatte, bei dem man 4-5 Meter steil nach oben fahren musste. Mir war klar, dass ich wahrscheinlich gegen die Hauswand knallen würde, aber dann würde ich niemanden sonst mehr gefährden, denn nur wenige Meter danach kam eine Kreuzung, die um diese Zeit sehr befahren war. Es wäre wohl unweigerlich zu einem Crash mit mindestens einem anderen Auto gekommen und Menschen wären verletzt worden. Es war nicht leicht, denn ich habe durch den Regen so gut wie nichts mehr gesehen und konnte mich nur noch an den Scheinwerfern der vielen entgegenkommenden Autos orientieren. Die Apotheke erkannte ich nur am Licht und fuhr dann scharf rechts, als ich dachte, dass ich an diesem Parkplatz wäre, hoffend, dass dort kein Auto stehen würde. Während der ganzen Zeit stand ich mit meiner vollen Kraft auf der Bremse, die leider nicht viel hergab, aber als ich die kleine Steigung hochfuhr und im nächsten Moment erwartete, dass das Auto an der Hauswand landen würde, ging plötzlich mein Licht an und die Bremse funktionierte, sodass ich diesen Kontakt vermeiden konnte. Ich habe es als ein kleines Wunder empfunden. Der Mechaniker hat am nächsten Tag festgestellt, dass das Hauptkabel im Auto einen Wackelkontakt hatte, der genau im richtigen Moment die Elektronik wieder einschaltete. Das war die Situation. Ich bin in Krisenmomenten absolut ruhig und denke dabei sehr klar. Interessant ist, dass ich vorher gewarnt wurde, genau diesen Weg zu fahren, einen Umweg, weil ich noch etwas besorgen wollte, anstatt gleich nach Hause zu fahren. Ich hatte das ignoriert. Man darf nicht denken, dass solche Warnungen jetzt als gesprochene Worte kommen. Das wäre eher ein wenig unnatürlich. Es kann der Körper reagieren, wie bei mir in dieser Situation, kurz bevor ich ins Auto stieg. Ich bekam leichte Bauchschmerzen und mir wurde übel. Ich dachte schon, es sei besser, gleich nach Hause zu fahren, dann wurde es besser, wahrscheinlich durch diesen Gedanken. Dazu kam ein Gefühl von Gefahr. Ich habe beides ignoriert, weil ich alles auf einmal erledigen wollte. Das hat natürlich nicht geklappt. Das ist mir, mal wieder, eine Lehre, nicht nur auf meinen Verstand zu hören, der mir klar machte, dass ich jetzt doch schon unterwegs sei und warum denn noch ein zweites Mal in den Ort fahren, wenn es jetzt in einem Rutsch geht. Tatsächlich hatte ich keine Lust, am nächsten Tag noch einmal loszufahren, werde aber wohl solch logischen Argumenten, wenn ich so deutlich gewarnt werde, in Zukunft weniger Aufmerksamkeit schenken, sollte ich noch einmal in eine ähnliche Situation kommen. Wir merken oft kurze Zeit vorher, dass etwas passieren könnte. Wir sollten unbedingt darauf hören, und sei es noch so irrational, denn die Intuition steht über dem Verstand. Im Nachhinein bemerke ich gerade, dass ich noch nicht einmal Herzklopfen hatte und nicht wirklich Angst, sondern einfach nur sehr darauf konzentriert war, das Auto so zu manövrieren, wie es noch möglich war, um weder mich noch andere zu gefährden. Ich danke meinen unsichtbaren Beschützern, meinem höheren Selbst, das mich warnen wollte, und überhaupt allen geistigen Helfern, die dafür gesorgt haben, dass ich das hier jetzt überhaupt noch schreiben kann, und rate jedem, sein Gefühl niemals zu ignorieren. Diese anderen Wesenheiten sehe ich nicht, höre ich nicht und habe auch nicht vor, hier Kanäle zu öffnen, bei denen ich nicht weiß, wohin sie führen. Ich bekomme meine Antworten auf andere Art und Weise. Gott sei Dank. Magie ist Manipulation. Diese Dinge fallen immer auf uns zurück. Es gibt das Gesetz von Ursache und Wirkung, das ganz automatisch dafür sorgt, dass wir die Früchte unseres Lebens ernten. Was wir gesät haben, das werden wir erhalten. Wie wir sehen, geschieht das oft erst einige Leben später, aber es wird nichts vergessen, was im Buch unseres Lebens steht, und jede offene Rechnung wird beglichen werden. Wir müssen aufhören, unseren eigenen Willen einem anderen aufzwingen zu wollen. Jeder einzelne Zwang wird auf uns zurückfallen, wenn nicht in diesem Leben, dann in einem anderen. Genauso gehen gute Wünsche und Vorstellungen in Erfüllung, wie wir bereits in vorigen Kapiteln gesehen haben. Die eine Seite ist von Liebe getragen, die andere von Hass. Deshalb ist es so wichtig, dass wir unsere Gedanken, Gefühle und unsere Taten kontrollieren, dass wir lernen, rational und emotional zu eruieren und vor allen Dingen auf unsere innere Stimme zu hören, bevor wir etwas in Gang setzen, was uns und anderen nicht gut tut. Je mehr Energie wir dieser dunklen Seite geben, desto stärker wird sie werden. In uns. Das Gewissen wird mehr und mehr abflachen und der eigene Vorteil wird immer wichtiger werden, denn diese Energie füttert das Ego, das leider darauf hereinfällt, wenn es nicht aufpasst. Wie manipulierbar die Menschheit inzwischen geworden ist, sieht man beispielsweise an den monatlichen weltweiten Treffen der Menschen, die glauben, Hexen zu sein und die mit üblichen Sprüchen und Verwünschungen versuchen, in den Willen der Menschen einzugreifen. Derzeit versuchen sie, die Politik zu beeinflussen, denn hier haben sich inzwischen zwei Lager gebildet. Das eine ist für eine globalistische Agenda, eine Welt ohne Grenzen, und die anderen unterstützen die Souveränität und die kulturelle Vielfalt der Staaten. Ich bin mir sicher, dass Sie, die selbsternannten Hexen, das Beste versuchen von Ihrer Warte aus. Sie glauben an das, was Sie tun, denn Sie wollen etwas scheinbar Schlimmes verhindern. Für Sie gibt es nichts Schöneres als eine vereinte Welt mit nur einer Regierung, bei der sich alle lieb haben. Aber so einfach ist das leider nicht, denn man muss auch die Entwicklung dorthin betrachten. Und dann sieht man, dass sie gepflastert ist mit Verboten und Restriktionen, um die Menschen in Schach zu halten. Bestimmte Wörter dürfen nicht mehr laut ausgesprochen werden und schon gar nicht geschrieben. Die freie Meinungsäußerung wird langsam begraben und immer öfter bestraft. Ich glaube, wir möchten alle eine Welt, in der jeder mit jedem kuschelt, aber die Entwicklung geht leider derzeit in eine andere Richtung. Es sieht so aus, als wenn diese Agenda alles andere als gut für uns wäre, denn sie wird von Menschen vorangetrieben, die dabei mehr an sich als an das Volk denken. Eines Tages wird der Mensch vielleicht so weit entwickelt sein, in einer Welt zu leben, in der es nur eine Regierung geben wird. Aber jetzt ist es zu früh. Denn dazu benötigen wir Menschen an der Spitze, welche die Menschen nicht durch noch mehr Regeln und Zwänge im Zaum halten, sondern die als gewählte Vertreter einer Menschengemeinschaft versuchen, das Beste für alle zu erreichen, ohne dabei an eine Vorteilsnahme zu denken. Was ich sagen möchte: Wer denkt, dass diese Hexen von Grund auf böse sind, der irrt. Auch sie wollen wahrscheinlich nur das Gute, das, was ihrer Meinung nach eben das Richtige ist. Bezüglich der Mittel, die sie anwenden, sind sie sicherlich anderer Meinung als ich. Allerdings hat jeder Mensch ausnahmslos einen freien Willen und entwickelt sich nach dem Muster, das er selbst auslegt durch seine Gedanken, Gefühle und Taten. Über andere zu richten, ist uns nicht gegeben. Wir kennen nicht ihre Geschichte. Wir haben kein Recht dazu. Alles, was wir in diesem Leben tun, wirkt sich aus auf die folgenden. Jeder Gedanke, jedes Gefühl, jede Vorstellung ist real und pflanzt sich unsichtbar fort. Nichts geht verloren. Wie sagte der englische Heiler Tom Johansson? There is only one life, and it is infinite. Es gibt nur ein Leben, und das ist unendlich. Gestalten wir es einfach so gut wir können. Beachten wir, dass wir Mitmenschen haben, die genauso wenig wie wir selbst verletzt werden wollen. Gehen wir respektvoll miteinander um und beugen wir vor allen Dingen niemals den Willen eines anderen. Wer glaubt, dass er keine Gebete mehr braucht, weil er ja Mitschöpfer sei, und der meint, dass er von nun an befehlen könne, und wer damit auch Erfolg hat, der möge sich jetzt einfach einmal diese Frage stellen. Mit wem oder was habe ich mich da wohl energetisch verbunden, wenn das so gut bei mir klappt? Der, der euch täuscht, hat die Macht, euch gewaltig an der Nase herumzuführen, aber seine Zaubertricks sind nicht göttlicher Natur und seine Wunderheilungen sind nicht echt. Wer sich mit ihm einlässt, muss es irgendwann bezahlen. Und dann geht alles wieder von vorn los und das, was man glaubte, schon hinter sich gelassen zu haben, zeigt sich wieder. Denn es war nie weg. Machen wir es doch gleich richtig. Nehmen wir die Herausforderungen des Lebens an und bleiben wir auf der Seite der Medaille, die das Beste für uns alle will. Der hellen und lichtvollen Seite. Ein kleiner Junge, den ich sehr gut kenne, hat sich mit 9 Jahren bereits entscheiden müssen, auf welche Seite er gehen würde. Wir fuhren im Auto, als er plötzlich sagte, er müsste mir etwas erzählen und ich möge anhalten. Das tat ich. Dann erzählte er mir, er würde eine Art See sehen. Auf der einen Seite stünde ein Thron und alles war voller Gold und glitzerte. Und auf der anderen Seite winkten Gestalten, die er als Engel bezeichnete. Er müsse jetzt zu einer der beiden Seiten schwimmen und sich entscheiden, aber er wüsste nicht zu welcher. Ein so kleines Kind sollte sich entscheiden, sollte einen Vertrag eingehen? Denn nichts anderes war das. Ich wusste, dass ich nicht eingreifen durfte. Er musste sich selbst entscheiden, so klein er auch noch war. Zur Erinnerung: Man bekommt nur Aufgaben gestellt, die man auch selbst lösen kann. Mir war bekannt, was diese Entscheidung bedeuten würde. Ich durfte nicht den kleinsten Hinweis geben. So ganz egal war dem Kleinen Geld und alles, was dazu gehörte, nicht. Er verzichtete zwar auf sein Taschengeld, aber er bekam sowieso vieles, was er sich wünschte. Es ging ihm gut. Er hatte sogar mehr als die meisten anderen Kinder. Vor allem aber machte ihm das Selbstverdienen Spaß. Bei 2 selbstständigen Eltern kein Wunder. So verkaufte er für ein paar Pfennige Kaffee und von ihm selbst gebackenen Kuchen an einige Mitarbeiter, die da gerne mitspielten. Auch hatte er eine Bank, wo man Geld einzahlen konnte. 1 oder 2 D-Mark, mehr war das nie. Das gab es dann zurück mit sehr wenigen Zinsen. Hauptsache, es war etwas mehr. Das Geld wurde nie ausgegeben, er hielt das zusammen, aber das Interesse daran war deutlich. Also, welcher Seite würde er sich zuwenden? Und wusste er überhaupt, welche Entscheidung er heute tatsächlich treffen würde? Ich jedenfalls wusste es. Nach einiger Zeit der Überlegung sagte er, ich habe mich entschieden, ich schwimme mal dorthin. Noch nie fiel mir Schweigen so schwer. Aber ich musste abwarten. Ich blieb stumm, sagte kein Wort. Dann schwamm er los und ich wusste es immer noch nicht. Die Erlösung kam dann kurze Zeit später. Man kann sich vorstellen, dass ich sehr erleichtert war, als er mir mitteilte, dass er zu den Engeln geschwommen ist. Die haben ihm nämlich freundlich zugewunken, meinte er. Gott sei Dank, dass sie das getan haben. Wenn ein kleiner Junge der Versuchung widersteht, dann sollte das ein Erwachsener erst recht können. Er wusste nicht, was es für sein Leben bedeuten würde, sondern er hat einfach aus einem inneren Gefühl heraus gehandelt. Übrigens, man kann zu jeder Zeit umkehren, wenn man einmal in eine Sackgasse geriet und merkt, dass man vom geraden Weg abgekommen ist. Wirklich, zu jeder Zeit. Es ist nie zu spät. Das sei jenen nun gesagt, die meinen, sie haben sich schon zu viel aufgeladen, zu viel versemmelt, zu viele Fehler gemacht, und es gäbe keinen Ausweg. Doch, denn letztendlich siegt immer das Licht. Je eher, desto besser. Wir haben es in der Hand, nur wir. Niemand wird uns diese Entscheidung abnehmen können. Entscheiden wir uns weise.